begrüße euch ganz herzlich mit dem uralten Ostergruß. Christus ist auferstanden. Das Grab, ich wollte sagen, das Grab ist leer. Alles andere war in Ordnung. Christus ist auferstanden, das Grab ist leer. Das ist so nicht so sehr gut erkennbar, das Bild hier. Stimmt das? Eine komische Frage. Der Sohn Gottes stirbt am Kreuz. Er hat gesagt, dass er der Messias sei. Wir dachten, er würde Israel erlösen. Steig herab vom Kreuz. Doch nichts ist passiert. Die Feinde, endlich ist der Störfried beseitigt. Daher kommt der Selbstbeweis durch die Auferstehung. Doch auch das wollte niemand glauben, weder die Freunde noch die Feinde. Aber Gott wollte, dass das Leben weitergeht, und zwar für die Freunde und für die Feinde. Für dich, für mich, für uns alle. Und am Ostermorgen geht das Leben weiter. Und es geht nun schon über 2000 Jahre weiter. Neben der Geburt Jesu ist die Auferstehung Christi das wohl am meisten künstlerisch dargestellte Ereignis. Beide Ereignisse haben die Welt verändert. Zunächst wollte es niemand glauben, da das, was da in der Osternacht passiert ist, den Augen der Menschen verborgen geblieben ist. Wie soll man auch an etwas glauben, das man nicht gesehen hat und damit nicht beweisen kann? Zu der Tatsache der Auferstehung, Christus ist auferstanden, gibt es keine Alternative, keine Parallele in dieser Welt. Das, was in der Osternacht passiert ist, ist einzigartig. Wir sprechen hier von einer Tatsache, die es so noch nie gegeben hat. Hier erscheint nicht ein wiederbelebter Leichnam, so wie bei der Auferweckung des Lazarus oder der Auferweckung des Jünglings von Nain. Das war nur eine Rückkehr ins sterbliche Leben. Nein, hier meldet sich das Unbesiegbare, das in der Hand Gottes unzerstörbare Leben zurück im irdischen Leben. Wir haben dennoch das Problem, es gibt keine menschlichen Zeugen. Ostern ist ein Geheimnis, das Geheimnis des Glaubens. Die Auferstehung hat keine Zeugen, wohl aber die Begegnung mit dem Auferstandenen. Das älteste schriftliche Zeugnis finden wir nicht in den Evangelien, sondern im Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Er schreibt: Zuerst habe ich euch weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist das Wichtigste. Und so steht es schon in den Heiligen Schriften. Er wurde begraben und am dritten Tage von dem Tode auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Er hat sich zuerst Petrus gezeigt und später allen 12 Jüngern. Dann haben ihn mehr als 500 Brüder zur gleichen Zeit gesehen, von denen die meisten heute noch leben. Später ist er Jakobus erschienen und dann allen 12 Aposteln. Zuletzt hat er sich auch mir gezeigt, der ich es am wenigsten verdient habe. Es ist also völlig bedeutungslos, dass das Auferstehungsgeschehen den Augen, unseren Augen, verborgen geblieben ist. Wir hätten es wahrscheinlich überhaupt nicht sehen können, weil die göttliche Urgewalt etwas vollbracht hat, das dem menschlichen Auge nicht hätte ertragen werden können. Selbst Mose, der Mann Gottes, musste sein Antlitz verbergen, als Gott an ihm vorüberging. Sie durften ihn nicht sehen, nur weil sie ihn nicht sehen durften. Aber nach seiner Auferstehung durften sie mit ihm sprechen, ihn berühren und sogar mit ihm essen. Jesus Christus ist also wahrhaftig auferstanden. Er lebt. Das ist die Osterbotschaft, die schon über 2000 Jahre in dieser Welt verkündigt wird. Er lebt. Und genau das will uns dieses Bild sagen. Dabei hatte der Künstler einen genialen Einfall. Er malte, was geschehen ist, die Auferstehung von den Toten, doch er malte sie so, als hätten wir sie nicht sehen dürfen, weil wir sie nicht hätten ertragen können. Genau das kommt auf dem Bild ganz deutlich zum Ausdruck. Die Darstellung am rechten Bildrand, das ist der rechte Bildrand, die Darstellung am rechten Bildrand sprengt nämlich unsere Sehgewohnheiten. Da, wo eigentlich nichts sein dürfte, da entsteigt der Auferstandene dem steinernen Sarkophag. Doch die prächtigen Flügel des Engels verstellen den Frauen den Blick. Damit bleibt das Geschehen am Ostermorgen unseren Augen verborgen und ist nur im Glauben erfahrbar. So ungewöhnlich diese Osterdarstellung ist, so außergewöhnlich ist auch die Geschichte des Bildes. Das Bild stammt aus dem sogenannten Turin-Mailänder Stundenbuch. Es ist ein Teil einer monumentalen Bilderbuchmalerei und umfasst Stundenbuch, Messbuch und Gebetsbuch. Herzog von Berry hat dieses Bildbuch 1380 in Auftrag gegeben, nachdem die Arbeit der besten Buchmaler der Welt mehrfach unterbrochen werden mussten, wurde sie doch dann um 1450, also 70 Jahre später, im Auftrag Philipp des Guten, dem Herzog von Burgund, vollendet. Das gesamte Werk ist eng verbunden mit dem holländischen Künstler und Maler Jan van Eyck, der für seine Buchmalereien weltberühmt war. Er arbeitete allein von 1424 bis 1441, also bis zu seinem Tod, 17 Jahre lang an diesem Buch. Doch damit genug von der Geschichte des Buches. Was will uns das Bild heute sagen? Eigentlich nur einen einzigen Satz. Er ist wahrhaftig auferstanden. Wahrhaftig auferstanden, das heißt, es ist wirklich wahr, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Keine Lüge, kein Irrtum und nicht einmal ein Akt des Glaubens ist notwendig. Denn die Auferstehung ist die bestbezeugte Tatsache der Weltgeschichte. Und darauf gründen wir seit über 2000 Jahren unseren christlichen Glauben. Leider ist es so, dass heute nicht einmal 50% aller Christen an die Auferstehung und an die eigene Zukunft nach dem Tod glauben. Die öffentliche Meinung, die liberale Theologie und die Medien lassen keinen Raum für solche Hoffnungen. Und trotzdem, wie sich auch die Auferstehung ereignet hat, das ist für unseren Glauben eigentlich nicht von Bedeutung, sondern wir selbst sind ein bisschen das Problem. Die Geschichte des zweifelnden Thomas zeigt es. Er kommt in den Kreis der Apostel, die ihm von der Auferstehung Jesu berichten, und er glaubt es nicht. Warum nicht? Weil die Zeugen alles andere als glaubwürdig sind. Sie haben alle den Herrn gesehen, die Botschaft seiner Auferstehung gehört und sie sitzen seit Wochen voller Angst und Furcht hinter verschlossenen Türen. Wie soll Thomas ihnen dann ihren Glauben glauben? Das kann doch nicht wahr sein. Thomas zweifelt nicht an der Auferstehung Jesu oder an der Größe und Macht Gottes. Er zweifelt schlichtweg an den Zeugen, an seinen Brüdern und Schwestern. Und wie diese auftreten, kann man ihm das nicht einmal verdenken. Wissen wir heute, was das für unser Leben bedeutet? Er ist wahrhaftig auferstanden. Betrachten wir noch einmal unser Osterbild. Beim ersten Hinschauen könnte man auf den Gedanken kommen, Jesus macht sich hier aus dem Staub, heimlich, still und leise, verdeckt von den prächtigen Flügeln des Engels. Keiner kann ihn sehen und schon gar nicht die Frauen in ihrer Trauer. Der Buchmaler Jan von Eyck hat aber konsequent die Wirklichkeit gemalt. Die Welt des Auferstandenen ist nicht mehr unsere Welt. Getrennt von den Engeln, jenen Boden zwischen Gott und den Menschen, verlässt Jesus das Grab und er ist ein anderer. Ihr seht, seine Gestalt deutet das an. Er ist gekleidet in einen kostbaren Mantel und bewaffnet mit der Siegesfahne des Kreuzes. So geht er zum Vater. Zurück bleiben die Frauen mit traurigen Gesichtern und gebeugten Nacken. Auf ihrer Seite des Bildes ist kein Trost. Das Leid dieser Welt drängt sich an dieser Seite in das Osterbild. Wenn man das Bild spontan betrachtet, könnte man schon auf den Gedanken kommen, Jesus macht sich hier aus dem Staub. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Diesen Gedanken könnte man aber auch wörtlich nehmen. Ich denke, wir haben alle schon einmal die Aussegnungsworte eines Pastors am Grab eines lieben Menschen gehört. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Das Wort vom Staub, aus dem ich Mensch geschaffen wurde und zu dem ich zurückkehren werde, ist ein düsteres Wort in dieser Welt und macht uns Angst. Hier am Ostermorgen wird es aufgehoben, denn der, der aus unserem Bild zu flüchten scheint, hat sich ja nicht sprichwörtlich aus dem Staub gemacht, sondern er ist aus dem Staub dieser Erde emporgestiegen zu neuem ewigen Leben. Und das nicht um seinetwillen, sondern um meinetwillen, um unseretwillen, damit auch wir einmal aus dem Staub der Erde emporgehoben werden zum ewigen Leben. Wir müssen uns immer wieder fragen lassen, wie ist das bei uns in unserem Alltag, wenn unsere Pläne zerrinnen, unsere Beziehung zerbrechen, wenn Leid und Angst unseren Alltag verdunkeln, wenn wir am Grab eines lieben Menschen stehen müssen, macht sich dann im wahrsten Sinne des Wortes unsere Hoffnung aus dem Staub? Mir geht es wenigstens manchmal so und das tut weh. Zwei Drittel dieses Bildes gehören der Trauer und der Ratlosigkeit. Nur Maria Magdalena, die vordere Frau, die junge Frau im Vordergrund, wagt den Blick ein bisschen zu heben. Wie fragend, kann das alles gewesen sein? Es ist nicht alles gewesen, nicht so. Jesus geht nicht einfach so, ohne einen Blick zurück. Er entflieht nicht, er macht sich nicht aus dem Staub. Ganz im Gegenteil. Er wendet sein Gesicht der Welt der Trauer zu. Er sieht die Hilflosigkeit seiner Jüngerinnen, ihrer Angst und Ratlosigkeit. Das ist die Osterbotschaft. Christus ist im Himmel bei seinem Vater. Doch diese unsere Welt, seine Welt, ist ihm nicht egal. Er lässt seine Freunde nicht im Stich. Er hat ein Auge für sie, für ihre Not, ihre Angst, ihre Trauer, ihre Ratlosigkeit. Mehr noch, wie er verschwindet auch keiner von uns, weder im Leben noch in die Dunkelheit des Todes. Jesus ist uns vorangegangen, in den Tod und in das Leben. Das wissen wir, Gott sei Dank. Als Jesus im Garten vor dem leeren Grab der weinenden Maria Magdalena begegnet, erkennt sie ihn nicht. Erst als er sie mit ihrem Namen anspricht, weiß sie, vor ihr steht der Auferstandene. Rabuni, mein Meister. Sie möchte ihn ergreifen, vielleicht umarmen. Eine verständliche Geste. Könnte ich Jesus ergreifen, ihn festhalten? Dann würde sich auch mein Glaube an seine immerwährende Gegenwart nicht so schnell in Staub verflüchten, wenn es schwierig und dunkel wird in meinem Leben. Doch Jesus wehrt Maria mit den so berühmt gewordenen Worten ab. Noli me tangere, rühre mich nicht an. Für Maria in diesem Moment sicher sehr brutal und schmerzlich. Doch Jesus gibt zugleich die Begründung. Ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren. Das heißt, halte mich nicht fest, lass mich gehen, denn nur so kann ich dann immer bei dir sein. Denn ich bin ab heute alle Tage bei euch. Ich kann Gott nicht so festhalten, wie ich es gerne möchte. Ich kann nicht an mein Bild von ihm glauben. Ich kann nicht von ihm Besitz ergreifen, wenn ich ihn gerade mal brauche. Ich kann meine Hoffnung an Jesus nicht von der Erfüllung meiner Wünsche abhängig machen. Ich muss loslassen, mich selbst und alle meine Sicherheiten dieser Welt, damit er mich halten kann. Der Auferstandene auf unserem Bild entsteigt dem Staub unserer Erde. Er entschwindet diesem Bild. Er entschwindet diesem Bild, wie ich ihn gerne sehen möchte, wahrscheinlich so, als Sieger, damit er immer bei mir ist, wie er es gerne möchte und wie es wirklich gut für mich ist. Denn sein Wort gilt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ist uns eigentlich bewusst, was diese Worte Jesus für unser Leben bedeuten? Ich lebe und ihr sollt auch leben. Das Größte, das Wichtigste, das Schönste, das der Mensch besitzt, ist das Leben. Am Anfang unseres Lebens sind wir uns dieses wertvollsten Schatzes gar nicht so recht bewusst. Wenn man jung ist, geht man durchs Leben und denkt nicht viel darüber nach. Ganz im Gegenteil, viele gehen mit ihrem Leben sehr unachtsam um. Sie verschleudern ihr Leben. Beispiele dafür gibt es genug. Genussmittelmissbrauch, Alkohol, Drogen, schonungslose Höchstleistung auf der Karriereleiter, Vergnügungssucht bis zum Gehtnichtmehr. Mord und Totschlag, Kriege, das sind nur einige Beispiele, die unser Leben bedrohen. Aber je älter man wird und wenn die Krankheiten kommen, wenn der Tod uns einen lieben Menschen von der Seite reißt, dann wird uns bewusst, wie gefährdet und zerbrechlich unser Leben ist Uns wird bewusst, dass wir unser Leben einmal verlieren werden. Wenn ein Mensch geboren ist, schießt der Tod einen Pfeil ab. Und der Pfeil fliegt und fliegt, bis er den Menschen in seiner letzten Stunde trifft. Wenn wir also spüren, dass unser Leben zu Ende geht, ganz gleich, ob jung, ob alt, ob gesund oder krank, dann ist der Schrei in uns, SOS, Save Our Souls. Gott rette unsere Seelen. Gott rette meine Seele. Ich will leben. Es geht also um unser Leben. Nein, es geht um viel mehr. Es geht um unser unsterbliches, ewiges Leben. Einstmals glaubten wir könnten unser Leben selbst bestimmen. Das ist heute mehr denn je der Slogan: Ich kann mein Leben selbst bestimmen. Wir Menschen wollen unser Leben selbst in die Hand nehmen. In unserer Überheblichkeit sind wir der Meinung, dass wir das auch können, selbstbestimmt leben. Doch das ist der größte Irrtum unserer Gesellschaft. Gott sagt zu diesem reichen Kornbauer: Du Narr, noch in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Wir können unser Leben nicht selbst bestimmen. Das kann nur Gott. Und wir können erst recht nicht unser Leben verlängern. Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, er hat uns das Leben geschenkt. Er erhält unser Leben und eines Tages wird er unser Leben in ewiges Leben umwandeln. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Geboren werden und leben, leben und sterben müssen, bilden einen geheimnisvollen Zusammenhang. Die alte germanische Mythologie kannte drei sogenannte Nornen, Schicksalsgöttinnen, die das menschliche Leben festlegten. Die eine Göttin spinnt den Lebensfaden eines Menschen, die anderen bestimmt seine Länge und die dritte schneidet den Lebensfaden ab. Ein schrecklicher Gedanke, dass irgendein Schicksal irgendwann meinen Lebensfaden einfach abschneiden soll. Aber über diesen Aberglauben sind wir ja längst hinweg. Sind wir das wirklich? Im November 1951 tagte in Paris die UNO-Vollversammlung. Gerade hatte der englische Außenminister das Wort ergriffen. Da geschieht etwas, was den Diplomaten das Herz stocken lässt und was die Journalisten als prickelnde Nachricht durch die gesamte Presse schicken. Eine schwarze Katze marschiert von links nach rechts quer durch den ganzen Saal. In allen großen Zeitungen konnte man das Bild von diesem aufregenden Ereignis sehen. Und dabei stand die Frage: Ist das nun ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Was meint ihr? Ich meine, das ist ein sehr schlechtes Zeichen. Ein schlechtes Zeichen für den Geisteszustand unserer aufgeklärten Welt. Wir sind der Meinung, dass wir unser Leben selbst bestimmen können. Und dabei glauben wir an eine schwarze Katze. Zwischen dem schicksalhaften Ausgesetztsein und dem Überheblichen, sein Leben selbst bestimmen zu können und dann doch sterben zu müssen, bleibt uns die wunderbare Zusage unseres Herrn Jesus, dem Herrn über Leben und Tod, dem Sohn Gottes, der dem Tode die Macht genommen hat. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Gott kennen, ihn lieben und ehren, das ist das Leben, weil Gott das Leben ist. Mutter Teresa schreibt dazu: Das Leben ist eine Chance, nutze sie. Das Leben ist Schönheit, bewundere sie. Das Leben ist Seligkeit, genieße sie. Das Leben ist ein Traum, Mach daraus eine Wirklichkeit. Das Leben ist eine Herausforderung. Stell dich ihr. Das Leben ist Pflicht. Erfülle sie. Das Leben ist Spiel. Spiele es. Das Leben ist kostbar. Gehe sorgfältig damit um. Das Leben ist Reichtum. Bewahre ihn. Das Leben ist Liebe. Erfreue dich an ihr. Das Leben ist ein Rätsel. Durchdringe es. Das Leben ist ein Versprechen. Erfülle es. Das Leben ist Traurigkeit. Überwinde sie. Das Leben ist eine Hymne. Singe sie. Das Leben ist Kampf. Kämpfe ihn. Das Leben ist eine Tragödie. Ringe mit ihr. Das Leben ist ein Abenteuer. Wage es. Das Leben ist Glück. Verdiene es. Das Leben ist das Leben. Verteidige es. Das Leben ist Jesus Christus. Vertraue ihm. Und das ist jetzt die absolute Wirklichkeit. Jesus Christus, unser Retter. Und das ist die rettende Botschaft. Er hat dem Tode die Macht genommen und das Leben unvergänglich und ewig ans Licht gebracht. Der berühmte Erzbischof von Mailand, Karl Borromäus, ließ einst einen Künstler ein Bild malen, das den Tod darstellen sollte. Der Maler fertigte einen Entwurf an und zeigte dem Bischof den Tod als Knochenskelett mit einer Sense in der Hand. Doch damit war der Bischof überhaupt nicht einverstanden. So wollte er den Tod nicht gemalt haben. Mal den Tod als einen Engel mit einem goldenen Schlüssel in der Hand. Wir wissen alle um die Grausamkeit des Todes und um die schmerzhafte Erfahrung des Sterbens. Der Tod ist keinesfalls der große Erlöser oder der Freund Hein, wie er manchmal genannt wird, der uns von der Last unseres Lebens erlöst. Aber er ist im Glauben an die Auferstehung Jesu, der dem Tode die Macht genommen hat, auch nicht der Sensenmann, der uns ein Leben lang bedroht. Seit Jesus den Tod überwunden und das ewige Leben ans Licht gebracht hat, kann auch der Tod ein Engel sein, der uns die Tür zum Vaterhaus und zur ewigen Herrlichkeit aufschließt. Jesus Christus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben unvergänglich und ewig ans Licht gebracht. Wir haben die wunderbare Zusage unseres Herrn und Heilands, Jesus Christus. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Amen.